Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen hier bei uns die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz. Und wir sprechen mit Ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute ist das Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und er ist alleine hier. Eigentlich sollte auch Pierre Bourdon hier sein von Picos Capital. Aber, und das werde ich jetzt gleich falsch anmoderieren, deswegen die Entschuldigung vorab, Pierre ist nicht verhindert, sondern der Termin musste verschoben werden, weil ich verhindert bin. Und deswegen kann Pierre heute nicht, was mir natürlich doppelt leid tut. Ich habe es nämlich gleich im Gespräch mit Martin falsch begründet. Aber Martin und ich, wir haben das trotzdem gut gemacht, finde ich, wie quasi in alten Tagen. Martin und ich, wir haben ja, glaube ich, roundabout 50 Sendungen zu zweit absolviert und seit dem Jahreswechsel ja quasi hier immer in der neuen Konstellation. Heute, wie gesagt, zu zweit. Wir haben ein Thema besprochen. Wir haben aber auch noch über eine weitere Meldung aus dem VC-Segment gesprochen, wo ich gedacht habe, wir müssen mal kurz zumindest darauf hinweisen, weil es so ein kleines Ausrufezeichen hatte. Aber alles weitere jetzt, wie gesagt, von und mit Martin Janicki von Cavalry Ventures. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures. Cavalry Ventures ist ein in Berlin ansässiger Pre-Seed- und Seed-Fonds. Wir machen wenige ausgewählte Investments in europäische Softwarefirmen und versuchen über unser Netzwerk, unser Plattformansatz und eben darüber, dass wir ein sehr konzentriertes Portfolio haben, unseren Unternehmern einen unfairen Vorteil dabei zu verschaffen, ihre Vision möglichst wahr werden zu lassen und einen großen Champion von morgen zu bauen.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Investments und Exits.
Martin, freut mich sehr. Hi.
Hallo Jan, immer wieder eine Freude.
Ja, und heute nur zu zweit. Schönen Gruß an Pierre, der im wohlverdienten, ich weiß gar nicht, Urlaub ist, aber auf jeden Fall heute verhindert ist, sagen wir so. Ne? Und das bringt uns in den schönen Genuss, mal wieder wie in alten Tagen zusammen zu sprechen. Ne?
Ja, ich hoffe, es wird nicht langweilig.
Ja, nee, auf keinen Fall. Und apropos nicht langweilig, Martin, vielleicht, du hast ja ein cooles Thema mitgebracht, finde ich super spannend. Bevor wir einsteigen, vielleicht eine kurze Frage. Ich bin gestolpert über eine Meldung und wollte deinen Blick mal darauf wissen. Und zwar RTL Ventures wird eingestellt. Ist das eine Hiobsbotschaft für die Branche oder ist es vielleicht sogar der Beginn eines Trends? Wir kennen ja irgendwie La Familia und Embedded Capital und sowas, die auch irgendwie übernommen wurden. Also tut sich da gerade sehr viel und das sind so die ersten Vorboten?
Also ich glaube, ich habe RTL Ventures nie im Markt wahrgenommen. Ja, ich kenne niemanden. Die sind mir in der Aktivität nie aufgefallen, so wie ich das der Presse entnommen habe. War das auch quasi eine Abteilung von RTL, die vor knapp einem Jahr erst ins Leben gerufen wurde und ein Investment gemacht hat. Das heißt, sie sind nie wirklich in Fahrt gekommen. Deswegen würde ich auch das Thema nicht ganz in eine Schublade legen, zusammen mit den Mergern zwischen La Familia, General Catalyst oder Embedded Capital und Motive Ventures. Ich glaube, was man aber hier sehr wohl so ein bisschen hereininterpretieren kann, sind, glaube ich, so ein bisschen zwei andere Themen. Und auch hier, wie gesagt, ich hatte keine direkten Anknüpfungspunkte mit RTL Ventures. Ich spreche ganz allgemein. Und zwar erstens, glaube ich, merkt man, dass bei vielen Konzernen Venture Capital als, sage ich mal, strategische Initiative nicht etwas ist, was eine sehr, sehr hohe Priorität besitzt. Ja, das heißt, es wird ein Innovationsbudget zur Seite gelegt, aber wenn eine Strategieänderung ansteht, wenn Budgets enger werden, wenn es eine Reorientierung gibt, ist das natürlich als eine Non-Core-Operating-Unit eine, die schnell ausgelagert, abgewickelt oder in Frage gestellt wird. Das als erstes. Ich glaube, das zweite, was man hier gegebenenfalls auch hineininterpretieren kann, ist RTL, ähnlich wie Newcom / Pro7 Ventures, hatte ja den Ansatz, in Consumer-Startups zu investieren und die eigene Medienpräsenz sozusagen zu hebeln, um den Vertrieb anzukurbeln. Ich glaube, es gibt eine begrenzte Anzahl von Startups, für die das in Frage kommt. Ja, das muss ein Produkt sein, was sich eben für diese Medien anbietet. Das muss ein Startup sein, was natürlich von anderen Investoren finanziert worden ist und bereits eine relevante Größe, relevante Reife hat. Dann hat man mit Pro7 Ventures bzw. Nucom einen Wettbewerber im Markt, der schon deutlich länger ein sehr ähnliches Angebot schnürt. Und ich glaube, dazwischen hat man dann vielleicht auch gesehen, dass wenn man im ersten Jahr einen Deal gemacht hat, der Dealflow vielleicht nicht ganz so stark ist oder es nicht so viele Opportunitäten gibt, wie man das gemacht hat und gedacht hat. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, kommt man dann gegebenenfalls auch dabei an, dass man sagt, naja, bevor das Ganze richtig anläuft, stampft man es wieder ein.
Der Vollständigkeit halber vielleicht noch, also das ist ja das ehemalige Team von Grunan Jahr Digital Ventures. Ne? Das heißt, die sind in diesem Merger, sind die dann zu RTL Ventures geworden. Aber auch die waren tatsächlich nicht wirklich aktiv, habe ich gesehen. Ne? Die haben laut Crunchbase innerhalb von, ich glaube, seit 2016 bis 2021 haben die 6 Deals gemacht, was wahrscheinlich für ein VC, ich weiß nicht, ab wann ein VC eine wirkliche Daseinsberechtigung hat, aber wahrscheinlich einfach viel zu wenig ist, ne? Ist so mein Eindruck.
Ja, und es gibt, wie gesagt, bei Corporate VCs gibt es welche, die operieren eigentlich wie ganz normale VC-Fonds, Finanzinvestoren, hier ein Positivbeispiel, GV, also Google Ventures, ich glaube, über die sprechen wir gleich auch noch. Und auf der anderen Seite geht's bis hin zu eigentlich einem ausgelagerten Corporate Development Arm, der ja, andere, sage ich mal, Ziele verfolgt. Und die Spannweite ist sehr, sehr groß. Es gibt natürlich auch eine sehr, sehr große Spannweite an potenziellen Unternehmen, die Investments suchen im Markt. Entsprechend können sich da zwei finden, die gut zueinander passen, aber ich muss auch ganz offen gestehen, da sind wir in einem Marktsegment unterwegs, wo ich nicht zu Hause bin.
Okay, aber ich bin beruhigt, Martin, es gibt also keine Signalwirkung, die jetzt hier von, zumindest aus deiner Sicht, ne, das finde ich erstmal beruhigend. Ich hatte mir so ein bisschen Sorgen schon gemacht. Dann würde ich fast sagen, wir gehen rüber. Du hast gerade gesagt, Google Ventures, das ist schon spannend, finde ich. Ne? Da hast du einen spannenden Deal mitgebracht.
Ja, genau. Und zwar geht es heute nach London, denn das Legal Tech Lawhive hat gerade eine neue Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Diese Seed-Finanzierungsrunde ist 9,5 Millionen Pfund groß und folgt auf eine Pre-Seed-Runde aus dem Oktober vorletzten Jahres, welche 2 Millionen Pfund groß war. Die aktuelle Finanzierungsrunde wird, wie gerade schon gesagt, angeführt von GV, also Google Ventures. Das ist der Venture Capital Arm von Alphabet, also dem Mutterkonzern von Google. Und der Bestandsinvestor Episode One investiert auch erneut. Was macht Lawhive? Das Unternehmen bietet eine Plattform an, eine B2B-SaaS-Plattform, welche Anwälte mit Mandanten verbindet und sehr umfassend im Kundenkontakt unterstützt. Ja. Hierbei fokussiert sich Lawhive auf kleinere Kanzleien und selbstständige Anwälte, welche in erster Linie Kleinstunternehmen oder Privatpersonen als Mandanten betreuen. Kunden beschreiben ihr Anliegen bei Lawhive, also quasi auf deren Website. Die Plattform liefert ihnen daraufhin einen verbindlichen Kostenvoranschlag. Dieser soll laut eigenen Aussagen im Schnitt etwa 30% unter den marktüblichen Kosten liegen, wenn man das pro Stunde abrechnen lassen würde. Und wenn der Kunde dann einwilligt, verbindet Lawhive den Mandanten dann eben mit einem Partneranwalt aus dem eigenen Netzwerk. Also es ist hierbei sozusagen ein Managed Marktplatz-Ansatz. Das Besondere jetzt an Lawhive ist, dass sie eben diese eigenen Anwälte oder Partneranwälte mit Hilfe eines eigen angepassten GenAI-Modells unterstützen. Ja. Und man hofft, dass man durch diese Workflow-Verbesserung oder auch durch diese Automatisierung deutliche Kosten und Zeitersparnisse erwirken kann, die, glaube ich, auf der einen Seite dem Anwalt zugutekommen, auf der anderen Seite natürlich dem Kunden zugutekommen und somit ein Win-Win entsteht. Weil insbesondere bei Berufen, bei Beratungsberufen, wo man ja pro Stunde oder pro Zeiteinheit abrechnet, und ich glaube, da sind Anwälte so ein bisschen das Paradebeispiel, ist es sehr, sehr schwierig, effizientere Maßnahmen einzuführen, weil es natürlich nicht unbedingt im direkten Interesse ist, effizienter, sage ich mal, zu wirtschaften. Und ich glaube, hier hat das Unternehmen möglicherweise einen sehr schönen Twist bekommen darauf, wie es doch für alle Beteiligten Sinn machen kann.
Ich finde es total smart. Ne? Ich habe mir die Seite auch angeguckt und du kommst ganz locker rein. Ne? Was ist dein Anliegen? Dann fängst du an, das in einem Satz zu beschreiben. Danach beginnt so ein, ich glaube, 4- oder 5-stufiger Prozess, wo du dann eben noch ein bisschen erklärst, aber alles in Freitext. Und ich erwarte aber, ich habe das jetzt nicht komplett durchlaufen, aber ich erwarte einfach, dass du dann am Ende quasi mit den wahrscheinlich optimalsten Experten aus dem Netzwerk verbunden wirst. Ne?
Ganz genau, ganz ja. genau. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und wenn auch hier ein paar Anwälte irgendwie zuhören, ja, sehr, sehr viel des Anwaltsberufes funktioniert darauf, irgendwelche Templates aus der Schublade zu ziehen und einfach anzupassen. Ja, also,
aber nochmal voll abzurechnen manchmal, ne?
Also, so ist es, ja. Also wie viele Finanzierungsrunden bei uns stattfinden mit Fees von 20.000, 30.000 Euro oder wie auch immer. Und man zieht aber aus der Schublade eigentlich ein Template raus, wo es ja ein Dutzend Parameter gibt, die man innerhalb eines gewissen Raumes, sag ich mal, bewegt. Und man steckt natürlich ein paar Stunden rein und spricht mit den Kunden und macht Due Diligence und sonst was, aber also meine ganz persönliche Meinung ist, dass in vielerlei Hinsicht dieser Aufwand und die Kosten eigentlich in keinem Verhältnis stehen. Ja. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass das Geschäftsmodell der Kanzleien sehr stark darauf beruht, dass eben diese Economics so sind, wie sie sind. Und dass auch hier der Wettbewerb eben nicht unbedingt dafür hier dafür sorgt, dass die Kosten eben runtergehen. Und was ich an LawHive sehr, sehr interessant finde, ist, mit diesem Managed Marketplace Ansatz und effektiv mit der Lead Gen für die Anwälte gehen sie ja an die Kleinstkanzleien und die haben in erster Linie Probleme in der Kundenakquise. Ja. Und hier einen Online-Auftritt zu haben, der wirklich Leads, Kunden oder direkt Mandaten generiert, ist, glaube ich, für diese Anwälte, Anwaltskanzleien schon mal sehr, sehr viel wert. Die kriegen dann einen, sag ich mal, Fixed-Tarif, ja, bei denen flattert sozusagen einfach das Business in die Inbox rein. Und durch diesen Fixed-Tarif sind sie natürlich auch selber incentiviert, eben diese Dinge möglichst effizient abzuwickeln. Ja. Das heißt, hier wird die Incentive-Struktur eigentlich schon auf den Kopf gestellt. Und deswegen glaube ich, ist das auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch exemplarisch ist, dafür, wie viele Gen-AI-Unternehmen auf dem Application-Layer effektiv ihr Geschäftsmodell gestalten werden. Ja, es gibt sehr viele Blogposts, insbesondere von den Investoren bei Benchmark, die eigentlich prophezeien, dass ein Paradigmenwechsel in Business-Software stattfindet, wo man ein Stück weit weggeht von dem Verkauf von Lizenzen oder Seeds, bis hin in Richtung von dem Verkaufen von Business Results. Ja, und diese Business Results sind gekoppelt an, ja, zum Beispiel eine Beratungsleistung, wo man vorher wusste, so und so viele Stunden müssen investiert werden. Und dann verkauft man eben das Resultat, was hinter dieser Beratungsleistung steht. Und versucht umgekehrt natürlich diesen Prozess dann möglichst effizient abzuwickeln, weil die Einsparung, die man dort erwirkt, ist dann direkt eben Marge für den Betreiber.
Ich frage mich gerade, wenn ich dir so zuhöre, Martin, ob das nicht zwei Dinge sind, die hier zusammenkommen, ne? Also dieses Thema Business Results, dass man quasi nicht mehr Stunden abrechnet, sondern eigentlich mit so einer Fixed Fee um die Ecke kommt, die dann vielleicht auch für alle Beteiligten attraktiver ist oder zumindest ja für die Kunden attraktiver ist. Ist der eine Teil, aber das andere ist ja dieses Interface, von dem ich gerade gesprochen habe. Das finde ich ja auch hochgradig interessant. Das wiederum kommt ja oder wird ja eigentlich erst möglich durch GenAI. Ich glaube, bei dem Business Results Thema bräuchtest du jetzt nicht unbedingt AI, oder doch?
Naja, was ich meine ist einfach, dass mit den Business Results, dass man am Ende einfach mit etwas dasteht, was fertig ist. Ja. Mhm. Das können Steuerberater sein, das können Anwälte sein, das können Coaches sein, wenn man ins Handwerk geht, ja, überall, wo pro Stunde abgerechnet wird und ich als Kunde, ja, komme ja nicht hin und sage, ich möchte Stunden kaufen, sondern ich habe ein Problem und das muss gelöst werden und ich kann nicht einschätzen, wie viele Stunden das dauert, ja. Ich möchte Sicherheit haben, dass wenn ich Betrag X bezahle, ich zu einem entsprechenden Resultat komme, ja. Und ich glaube, eben dadurch, dass man diese Pricing-Struktur hier auf den Kopf stellt, sind Unternehmen das erste Mal irgendwie incentiviert, das Risiko der Wertschöpfung selbst zu underwriten. Und ich glaube, hier, das erwirkt dann einen super, super starken Pull auf eben die effiziente Abwicklung, wie selbst man diese Prozesse herangeht intern. Ja. Mhm. Das alles muss im Ende der Kunde nicht unbedingt direkt erfahren. Er kriegt die Kosteneinsparung, er kriegt ein gewisses Service-Level und der Rest interessiert den Kunden auch ehrlich gesagt nicht.
Und du hast jetzt gerade schon so quasi angedeutet, das klingt für mich eigentlich so nach einem Vorboten für fast alle Branchen. Ne? Du hast jetzt gerade auch Benchmark zitiert, das klingt ein bisschen so, als wäre das vielleicht sogar das neue Normal irgendwann, ne?
Genau, also ich glaube, Legal Tech bietet sich hierfür besonders an, wieso Gen-AI-Transformer-Modelle arbeiten in erster Linie mit Text. Ja, sie fangen jetzt an, auch mit Video, mit Bild, Audio zu arbeiten, aber Text ist die Technologie am weitesten fortgeschritten. Und bei Anwälten geht es eigentlich um sehr viel Textarbeit. Ja, es geht um das Suchen, es geht um Verweise, es geht um das Zusammenfassen von Informationen. Und ich glaube, überall, wo man einen Beruf hat, wo man einfach sehr viel Zeit damit verbringt, Informationen zu suchen, zusammenzufassen, weiterzugeben. Ja, und das sind eigentlich sehr viele Expertenberufe, wenn man sich das so abstrakt näher führt, dann ist das, glaube ich, ein starker Ansatzpunkt, wo man eben mit dieser Technologie einen Hebel hat.
Und es gibt ja auch eine ganze Reihe so an Legal Tech-Unternehmen, ich weiß nicht, so Conny AI oder Flightride und sowas, ne, die relativ standardisierte Themen bearbeiten. Ne? Das könnte hier auch immer noch mal reinspielen, dass man sagt, man generiert eigentlich Leads für sich selbst und lässt dann die AI quasi statt einem Anwalt sogar bestimmte Themen durchlaufen, oder?
Hundertprozentig. Also die Strategie von Lawhive wird definitiv sein, unter der Haube die Wertschöpfungstiefe der AI so weit wie möglich hochzufahren.
Spannend. Ja. Ja.
Dass am Ende natürlich ein Anwalt immer noch die Verantwortung trägt und das absegnet, aber eigentlich ja eben das, was der Anwalt macht, zunehmend weniger wird. Und es macht natürlich auch Sinn, also wenn ich überlege, ein ganz, ganz tolles Beispiel in Deutschland wäre, wie eine Rechtsschutzversicherung funktioniert. Ja? Mhm. Das ist ja ein sehr ähnliches Modell. Eine Rechtsschutzversicherung hat Partnerkanzleien und hat für gewisse Vorgänge gewisse Standardtarife. Mhm. Ja? Die können dann pauschal abgerechnet werden vis-à-vis diesen Partnerkanzleien und das wird dann von der Coverage von der Versicherung übernommen. Hier hat man auch eine ganz klare Incentivierung, eben die Leistung möglichst effizient abzuliefern. Mhm. Ja? Ich kenne auch Unternehmen in Deutschland, die eben diesen Ansatz fahren und das ist etwas, was wir für äußerst interessant halten bei Cavalry.
Mega spannend. Und die kommen jetzt aus London, hast du gesagt. Ist das eine Sache, sieht man dann jetzt quasi sowas für jedes Land oder können die so schnell expandieren? Also ich frage nur, weil sag mal, Rechtssysteme sind ja dann doch sehr unterschiedlich. Also ist da Platz für quasi lokale Player, darauf will ich hinaus?
Ja, also laut der Pressemitteilung ist eben dieses englische Marktsegment, welches Lawhive angeht, ein etwa 25 Milliarden Markt.
Okay.
Das heißt, das ist schon ein sehr relevantes lokales, sag ich mal, sehr relevante lokale Opportunity. Mhm. Darüber hinaus, glaube ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch ein Unternehmen ist, was versuchen wird zu internationalisieren. Ja, die Marktbeschaffenheiten in jedem Land sind ein bisschen unterschiedlich. Es ist sicherlich nicht nur ein technologisches Problem, sondern auch das Problem vom Aufbau einer Marke und von Suchergebnissen und das Generieren von Traffic. Ja. Das heißt, es wird sich zeigen, ob das irgendwann mal ein größeres Unternehmen gibt, was in mehreren europäischen Märkten dominiert oder ob es mehrere, sage ich mal, regionale Player gibt. Wobei es ja natürlich, wobei diese ja auch bei der genannten Marktgröße durchaus sehr, sehr relevant groß werden können. Ne? Also da sprechen wir nicht von einem kleinen, sag ich mal, regionalen Startup, sondern in jedem Ländermarkt scheint es hier das Potenzial zu geben, ein Unicorn aufzubauen.
Und dass solche Unternehmen dann aber irgendwie Abhängigkeiten bei den Foundation Models haben, dass die also quasi so im OpenAI oder sowas dann irgendwie vielleicht auch ausgeliefert oder zumindest davon abhängig sind, das ist nicht tragisch, ne? Also jetzt zumindest aus VC-Sicht.
Nein, also Lawhive arbeitet, glaube ich, auf Anthropic, wenn ich mich nicht täusche, und haben dann ein kleineres, lokaleres Modell, was natürlich gefeintuned ist auf deren eigenen Use Cases. Wir würden uns das natürlich genauer anschauen, aber für uns ist das in erster Linie eine Application-Layer-Frage. Ja. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in ein paar Jahren die Frage, ob man jetzt zugrunde für ein Startup eben wie Lawhive anfängt mit einem OpenAI, einem Anthropic oder Mistral, Aleph Alpha, wie auch immer, wird eine Frage sein, die nicht sehr unterschiedlich ist zu der Frage, ob man jetzt sein Hosting hat auf AWS, Azure oder Google Cloud. Ja. Ich will natürlich nicht sagen, dass das 1:1 ist. Bei den Foundation Models sind da noch deutlich, deutlich mehr sensitive Themen, die hier mit einspielen. Aber ich glaube schon, dass es sich zunehmend in diese Richtung entwickeln wird.
Dann drücke ich in eurem Sinne euch die Daumen, dass das vielleicht auch Aleph Alpha sein kann dann irgendwann, ne? Aber sehr cool, Martin. Also ich finde es ein toller Markt, muss ich sagen. Ich kann mir wirklich vorstellen, wir werden von der Sorte noch viel mehr sehen in anderen vielleicht Verticals, ne?
Hundertprozentig. Lawhive wird in dieserlei, in dieser Hinsicht exemplarisch sein für viele Unternehmen, die uns noch die nächsten Jahre begleiten werden und die in deinem Podcast, im Startup Insider Podcast immer wieder angesprochen werden. Davon bin ich überzeugt.
Und sich wahrscheinlich vorab gerne bei euch melden dürfen.
Selbstverständlich, ja. Nach wie vor.
Und wer darf es noch melden? Vielleicht noch mal kurz zum Schluss, dann wir sind ja heute nur zu zweit, dann kannst du ja noch mal kurz erzählen, welche Themen du dir gerne angucken würdest gerade.
Ja, ich habe mir traditionell einiges angeguckt im Legal-Tech-Bereich, auch im Fintech-Bereich, in industrieller Automatisierung. Und ein Thema, was wir bei Carry, glaube ich, ganz besonders mögen, ist, wir nennen das immer die Digitalisierung des Frontline-Workers oder des Blue-Collar-Workers. Eine der bei uns am öftesten zitierten Statistiken sind, dass über 80% der Arbeiter auf der Welt nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Gleichzeitig erlangen sie weniger als 1% des äquivalenten IT-Budgets. Und für uns ist das eine Riesenmöglichkeit, eben diese Menschen digital anzubinden. Und wir glauben, dass es hier deutlich, deutlich mehr Verbesserungspotenzial geben wird, Daten zu sammeln, smartere Entscheidungen zu treffen und Workflows zu verbessern, als jetzt beispielsweise ja eine Datenbank zu entwickeln, die ein klein bisschen schneller ist als eine bestehende, ja, um es jetzt mal ganz ketzerisch zu sagen. Also statt zu sagen, wir machen eine modernere Version von einem Unternehmen, was es vor 5 Jahren gab, finden wir es tendenziell spannender, in Bereiche zu gehen, die digital, sage ich mal, deutlich mehr eingerostet sind und wo man daherkommen kann mit einer Lösung, die wirklich eine sehr signifikante, wir nennen das Margin of Improvement haben über den Status quo. Also dass dann auch die Kunden interessiert sind daran, von den Startups zu kaufen. Ja, weil die andere Wahrheit ist, niemand möchte eigentlich Startup-Kunde sein, außer er muss es. Und deswegen muss man daherkommen mit einer Lösung, die wirklich 10-mal besser ist als das, was der Kunde aktuell hat. Und wir glauben, dass es eben in diesen Bereichen einfacher ist, Wert zu stiften.
Erinnert mich auch gerade dran, Martin, ich habe ja deinen Vortrag auch oder eure Podiumsdiskussion gesehen zwischen dir und Benedikt Ilk auf dem Start Summit. Ne? Das geht ja ein bisschen in die gleiche Richtung. Da habt ihr ja auch über solche Themen gesprochen. War sehr cool, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, zuzuhören. Ja?
Ja, vielen Dank. Also wir haben eben, was diese, nennen wir es mal These betrifft, wirklich mehrere Investments gemacht über unsere Fonds hinweg, mit denen wir sehr glücklich sind. Ja? Also da sind im ersten Fonds, passt darunter zum Beispiel ein Planradar aus Wien, ein Forto, was man sicherlich kennt, ein Logistik-Unicorn aus Berlin, ein Recky aus Fonds 2 haben wir dort, ein Spread, ein Flip und aus Fonds 3 noch mehrere andere Unternehmen. Also man muss sagen, wir sind definitiv nicht fest eingeschworen auf diese eine These, aber es ist schon etwas, was uns seit unserer Gründung in 2016 wie ein roter Faden begleitet und das glücklicherweise auch sehr erfolgreich. Entsprechend ist das etwas, was wir uns fortlaufend sehr, sehr gerne anschauen.
Super. Martin, du dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich finde, wir haben das gut gemacht ohne Pierre, aber vielleicht beim nächsten Mal freuen wir uns auch wieder, wenn er wieder dabei ist. Aber es war super auf jeden Fall. Ganz lieben Dank und ja, wie gesagt, ich freue mich aufs nächste Mal, Martin.
Vielen Dank dir, Jan. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Martin Janicki.
In der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com. Oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.